Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Freunde sind wirklich das Salz des Lebens. Ich könnte mir ein Leben ohne Freunde überhaupt nicht vorstellen.
Linde Barber ist eine Menschenfängerin. Zahlreich sind die Gäste in ihrem Atelier. Vielfältig sind deren Interessen und Professionen. Meist haben sie mit Kunst zu tun, sind MusikerInnen, DichterInnen, SchriftstellerInnen, MalerInnen. Manchmal mischen sich auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darunter oder JournalistInnen wie ich. Seit vielen Jahren darf ich mich zu Lindes Freundeskreis zählen und das zeichnet sie auch aus. Ihre Freundschaften währen lange.
Ich habe wirklich ganz, ganz intensive Freundschaften, sogar mit einer Freundin, die ich 6-jährig in Zwettl kennengelernt habe, die eine ganz interessante Lebenslaufbahn hatte. Sie hat zum Beispiel den Mick Jagger auf den Tourneen begleitet. Die ist in die Musikindustrie eingestiegen, ist auch in Zwettl geboren. Und wir haben uns als Kinder schon sehr, sehr gestützt, weil wir haben immer gedacht, das kann doch nicht so sein, wie unsere Eltern uns da erziehen und was sie uns da beibringen, das kann doch nicht alles sein. Und wir haben alles hinterfragt gemeinsam.
Unkonventionell ist Linde Barber geblieben, voller Lebensfreude und Energie. Neugierig steht sie im Mittelpunkt auf der Bühne des Angerlehner Museums, lässt sich von ihren Künstlerfreunden und Freundinnen anlässlich ihres 85. Geburtstages feiern. Ob sie auch kurz an Lolli denkt?
Die Lolli lebt noch immer in der Nähe von San Francisco. Und wenn sie ein Problem hat, dann ruft sie mich an und ich sage, wenn sie mich anrufen kann und so. Also es ist eigentlich noch immer ein intensiver Austausch. Ja, also Freunde sind wirklich das Salz des Lebens.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Linde Barber anlässlich ihres 85. Geburtstages und der Ausstellung Geist des Ortes, Linde Barber und Weggefährten.
Ausstellung ist schon oft sehr heftig und sehr viel mit Arbeit verbunden.
Die Arbeiten, die bis 25. Oktober 2025 im Angerlehner Museum zu sehen sind und mit jenen Werken korrespondieren, die Heinz Angerlehner gesammelt hat, sind über Jahre hinweg in Künstlerateliers entstanden. In diesen kreativen Werkstätten spürt Linde Barber Atmosphären auf, die geprägt sind von künstlerischem Ton und Denken. Schnell erkennt sie die kleinen Tricks und Eigenheiten der Kunstschaffenden, taucht ein in die Räume des kreativen Arbeitens, als wären die Ateliers Kultplätze fremder Kulturen. Manchmal sehen sie das auch.
Das war ganz eine witzige Sache. Die damalige Botschafterin in Aserbaidschan, Silvi Meyer-Kaibitz, hat uns eingeladen, also mich und der Kunde ist mitgekommen und bin ich mit einer Rolle gekommen. Da war eine einzige Zeichnung drinnen und die war dann bei einer Riesenausstellung dabei und das war wirklich alles sehr, sehr abenteuerlich und die Botschafterin Meyer-Kaibitz, die hat gewusst, dass ich so gerne in Ateliers gehe und wir waren ja gar nicht so lange dann in Aserbaidschan oder nicht in der Hauptstadt Baku, aber sie hat das wirklich großartig gemacht. Die hat mir etliche Ateliers-Adressen gegeben und dann bin ich Vormittag und Nachmittag immer wieder in ein anderes Atelier und das war total aufregend. Und bei einem war ich, das war ein ganz junger, der hat damals sogar Aserbaidschan auf der Biennale vertreten. Und das war also schon sehr aufregend. Ich habe mir eine Kleinigkeit geschenkt von mir, eine Radierung. Und er hat mir auch, das hängt jetzt in meiner Sammlung, und war ein ganz, ganz junger Künstler. Überhaupt war das schon sehr aufregend, diese verschiedenen Künstler auch in Aserbaidschan und diese Ateliers zu besuchen. Natürlich war alles anders in Aserbaidschan. Man muss sich das vorstellen, wir hatten eben dann eine Ausstellung, die war ziemlich weit außerhalb, also viele Stunden entfernt. Und da wären wir mit dem Autobus hingefahren. Und es sind alle Künstler bereits in dem Autobus gesessen. Und irgendwie hat das nicht ganz funktioniert mit dem Autobus. Dann hat es geheißen auf einmal, nein, wir machen das anders, wir fliegen. Dann ist der Autobus stehen gelassen. Den haben wir dann stehen lassen. Und wir sind dann mit einem Flug in den anderen Ausstellungsort gekommen. Also man muss sich das vorstellen, Autobus geht nicht und man nimmt ein Flugzeug und fliegt dann dorthin.
Blitzschnell beginnt Linde Waber vor Ort, ihre zeichnerisch-ethnologischen Studien zu betreiben. Mit präzisem Blick für Details fängt sie den Charakter des Ateliers ein, lässt die Räume der Kreativität und mit ihnen die Kunstschaffenden lebendig werden. Hans Staudacher meinte einst, dass viele in seinem Atelier fotografiert hätten, aber nur Linde gezeichnet habe. Das Ergebnis der Zeichnungen habe ihn nicht überrascht. Bei ihm gäbe es eben vieles, das herumliege. Dadurch entstünden in seiner Bilderkammer viele Perspektiven. Linde Wabers Atelierzeichnungen sind demnach auch Psychogramme über den Künstler oder die Künstlerin. Sie lassen Verbindungen zwischen Werkstatt und Werk erahnen, manchmal auch erkennen. Zugleich sind sie ein Beitrag zur Kulturgeschichte und machen die Rolle, die Künstler in der Gesellschaft zu spielen glauben, verständlich. Darüber hinaus sind Ateliers nicht nur Orte künstlerischer Auseinandersetzungen, sondern auch soziale Werkstätten.
Da war ich jetzt, glaube ich, in über 390 Ateliers. Auf der ganzen Welt, also nicht nur in Österreich, also in Paris natürlich. Ich war in Japan, in China, in Pakistan, in Bethlehem, in Oman, in Jemen habe ich auch einmal gezeichnet. Also Südafrika, ein Riesenzyklus über Südafrika, über südafrikanische Ateliers. Ich hatte dort auch eine Museumsausstellung im Irma Stern Museum und dadurch habe ich immer wieder irrsinnig interessante Menschen kennengelernt.
Aber wie zum Beispiel in den fremden Ländern?
Naja, es war ganz einfach. Ich hatte ein Stipendium, also so einen Aufenthalt, zum Beispiel in China. Und ich hatte die Auflage, eine Lesung zu halten. Das habe ich gemacht in Englisch und wurde übersetzt in Chinesisch, Mandarin. Und dann habe ich also anschließend habe ich auch meine Sachen gezeigt, Atelierzeichnungen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne auch hier bei Kollegen in Ateliers zeichnen. Noch darauf ist sofort, nach dieser Lecture, ist sofort ein Chinese hergekommen, hat mir angeboten, zu ihm ins Atelier zu kommen. Das war aber so typisch, wie diese Chinesen eigentlich sind. Japaner würden nie so sein. Der hat unterrichtet auf dieser Universität, wo ich auch ein Zimmer oder ein Appartement hatte und gewohnt habe. Und der hat in einer Klasse unterrichtet und hat dort seine Bilder hingestellt und hat mir gesagt, das ist sein Atelier. Er hat die Bilder von den Schülern hinausgeschmissen und seine hingestellt und ich habe dort gezeichnet. Ja, nachher bin ich drauf gekommen, dass das eine ganz normale, so eine Meisterklasse war.
Gut. Und in Afrika?
Naja, in Südafrika habe ich eine Ausstellung gehabt und da war der Direktor der Ausstellung, der hat mir die Künstler gesagt, wo ich zeichnen sollte. Und war irrsinnig interessant. Da war auch ein ganz berühmtes Paar dabei, die so riesige Puppen gemacht haben. So Puppen groß wie Pferde, Giraffen, überlebensgroß, also Originalgröße. Und die waren mir überhaupt kein Begriff. Und dann habe ich also dem Markus Kupferblum ein SMS geschrieben und den Namen von dem Atelier gesagt, in Muizenburg in Südafrika. Hat er gesagt, ja großartig, die arbeiten gemeinsam mit Peter Brooks, die sind weltbekannt und bei denen habe ich dann auch gezeichnet und so weiter. Also das hat sich so ergeben. Und dadurch war ich dann mitten in der Gesellschaft drinnen, die mich auch interessiert hat. Und ich weiß noch, das war im Fernsehen und auch in den Medien. Und da haben sie dann zum Beispiel in der einen Zeitung, das habe ich noch, haben sie geschrieben, es ist unverständlich, wenn ein Künstler so kurze Zeit im Land ist, dass schon dann bei der Eröffnung die ganze Kunstszene dort war. Die sind natürlich alle gekommen, weil ich habe bei ihnen gezeichnet im Atelier und das hat sie interessiert.
Viele der von Linde Warber besuchten Weggefährten sind auch in der Sammlung Angerlina vertreten. Nun stehen sie, wie gesagt, im Dialog mit Linde Warbers Atelierzeichnungen. Neben der Arbeit von Anna Stangl beispielsweise hängt in der Ausstellung die Zeichnung ihres Ateliers von Linde Warber versehen mit einer typischen Anna Stangl-Gestalt. Werke von Günter Damisch, Hans Staudacher, Maria Moser, Harald Schreiber und viele mehr hängen neben dem Entstehungsort, den Linde Warber malte. Ebenbürtig und legendär sind Linde Warbers Tageszeichnungen. Binnen weniger Minuten entstehen sie. Meist lässt Linde ihre Gäste auf einem Zeichenblatt unterschreiben und fügt dann ihr Resümee des Abends hinzu. Zum Abschluss unseres Gesprächs beispielsweise hat sie flugs ihren Lebensmenschen Gunther und mich gezeichnet und um meine Unterschrift gebeten.
Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich eigentlich keine Zeit hatte mit zwei Kindern. Ich war alleinerziehende Mutter. Also das muss ich schon sagen. Ich habe auch lange freischaffend von der Kunst gelebt, was wirklich nicht sehr einfach ist. Und Zeit war für nichts vorhanden. Und die Tageszeichnungen sind dadurch entstanden, dass ich oft mitten in der Nacht noch ein bisschen was gearbeitet habe, der Zeichnung gemacht habe. Und es ist dann doch ein Zyklus geworden. Und das trotz der mangelhaften Zeit. Ich hatte einen Zyklus, die in der Ausstellung 1985, Einzelausstellung in der Albertina, zu sehen war. Ich habe dann aufgehört, ich habe dann Wochenzeichnungen und Monatsbilder gemacht und am Schluss habe ich dann aufgehört. Und dann habe ich aber spätere Jahre, 1988, wieder begonnen mit den Tageszeichnungen. Und ich muss sagen, es ist wahnsinnig spannend, wenn man dann durchschaut. Zum Beispiel gibt es ja auch ein bibliophiles Buch mit der Friederike Mayröcker, ein Buch, wo die Zeichnungen, wo jetzt zum Beispiel die Friederike Mayröcker, die Tageszeichnungen, der Mittelpunkt ist. Also ich habe von ihr sehr oft Zetteln bekommen, die ich hineinkollagiert habe in meine Tageszeichnungen. Und da gibt es eben ein Buch, das heißt, ich würde mich gerne auf deinem Bild niederlassen.
Friederike Mayröcker und Bodo Hell, der nunmehr Verschollene, der in so vielen Kulturforen aufgetreten ist, sind Linde Warbers Lebensmenschen. Bodo Hell hat bei vielen ihrer Vernissagen gemeinsam mit Ronald Dippe musiziert, aus seinen Werken gelesen und Linde hochleben lassen.
Es gab eine sehr nette Ausstellung in Paris in der Rue Quincampoix, das ist hinter dem Centre Pompidou bei der Christine Park. Und da habe ich Bodo eingeladen und Bodo Hell und Renald Deppe. Und die zwei sind dann wirklich gekommen, Bodo und Renald. Renald hat also gespielt bei der Eröffnung und Bodo hat eine ganz, ganz launige Ansprache wieder gehalten und natürlich Maultrommel gespielt. Aber das Lustige war, dass die zwei immer nur davon erzählt haben, dass sie in Paris in einem kleinen Zimmer in einem Doppelbett geschlafen haben und der Bodo soll so wahnsinnig viel geschnarcht haben und der Renald hat ihn jedes Mal gestoßen und Bodo hat weiter geschnarcht und weiter geschnarcht und weiter geschnarcht. Und wann immer die Rede auf diese Pariser Ausstellung gekommen ist, habe ich davon gehört, wie der Bodo geschnarcht hat. Aber diese Ausstellung wurde sehr gefördert vom Kunstforum in Paris und war also sicherlich auch eine sehr, sehr nette Sache. Wir haben auch damals ein gemeinsames Foto gemacht, also Bodo und Renald und ich. Und das war dann groß in der Ausstellung, war aber retrospektiv im Leopold Museum zu sehen. Weil damals im Leopold Museum hatte ich also ganz, ganz viel Begleitprogramm und Bodo hat die Literaturschiene übernommen und Renald hat die musikalische Schiene übernommen. Und
ich habe einen City Science Talk gemacht.
Und die tolle Elisabeth Nöstlinger hat einen City Science Talk gemacht mit der Elisabeth von Samsonow und mit dem Manfred Wagner. Das war wirklich toll. Ja, da haben so viele mitgemacht bei diesem Begleitprogramm und das war sehr schön. Auch ein Höhepunkt war, dass ich bei einer Pressekonferenz in Paris über Friederike Mayröcker gesprochen habe. Ihre französische Verlegerin hat mich sehr oft gebeten zu vermitteln zwischen Fritzi und ihr, weil ich halt ein bisschen Französisch konnte und Mayröcker gar nicht und die Verlegerin eben kein Deutsch und kaum Englisch. Jedenfalls habe ich oft vermittelt. Und da habe ich dann bei einer Pressekonferenz über Friederike Mayröcker gesprochen. Und das war wirklich aufregend. Ich habe den Text auswendig gelernt gehabt. Den habe ich zuerst aufgesetzt. Dann hat ihn meine Tochter verbessert. Dann noch meine französische Au-pair-Familie, bei der ich gelebt habe, hat das noch einmal verbessert. Es war perfektestes Französisch. Und ich habe das vorgetragen, dann sind alle zu mir gestürzt und dann habe ich überhaupt nichts mehr verstanden. Also es ist dann so lustig ausgegangen. Und die Fritzi hat mir eine Zeichnung gemacht, so eine Strichzeichnung. Links in der einen Hand die Sonne, in der anderen Hand den Mond. Linde Wawe auf dem Weg nach Paris. Und jetzt zu meinen 85er wird es auch einen Film geben über mich. Und ich glaube, der wird im Titel auch so irgendwie heißen, in der einen Hand die Sonne, in der anderen Hand den Mond. Gut, und dann gibt es noch ein Buch mit den Tageszeichnungen im Flug der Tage, wo Bodo Hell im Mittelpunkt steht, mit dem ich auch immer wieder kommuniziert habe, auch schriftlich und bei dem ich wie gezeichnet habe.
Auch auf der Alm gemeinsam gelebt?
Ja, ich war immer auf der Alm und habe seine Ziegen gezeichnet. Der Bodo hat sich gewünscht, dass ich seine Ziegen zeichne und wie ich die Ziegen gezeichnet habe, bin ich draufgekommen, dass ich wahnsinnig schnell zeichnen kann. Das verdanke ich alles dem Bodo.
Ihr seid auch Skifahren gegangen, Linde Barber, eine großartige Skifahrerin auf schwarzen Pisten lange Zeit zu Hause.
Ja.
Und Linde Barber geht auch sehr gerne auf Bälle und tanzt sehr gerne.
Ja, voriges Jahr waren wir noch auf einigen Bällen. Nächstes Jahr vielleicht wieder, wenn meine Enkelin eröffnet, wenn wir vielleicht wieder auf einen Ball gehen, ja.
Als Linde Barber im Alter ihrer Enkelin war, hatte sie noch nicht vor, Malerin zu werden.
Also das ist auch ein Zufall. Meine Mutter hat gesehen, dass ich gut zeichne, aber ich habe überhaupt kein Interesse gehabt, Malerin zu werden. Ich habe gar nicht gewusst, was eine Künstlerin ist. Also der Begriff Künstlerin war mir in Zwettl als so typische Landpomeranschen, das war mir nicht klar. Also ich habe keine Sehnsucht gehabt, irgendwie Künstlerin zu werden, überhaupt nicht. Aber meine Mutter, die hat eine Ausbildung gehabt an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt und die hat die Aufnahmeprüfung an die Akademie bestanden gehabt und die wäre gern gegangen und hat aber dann nicht dürfen, weil der Großvater gesagt hat, nein, nein, mein Kind, du kommst zurück und hilfst deiner Mama in Zwettl. Naja, also meine Mutter war innerhalb von 2 Monaten verheiratet. Also es war halt so. Aber wie sie dann gesehen hat, dass ich so gut zeichne, hat sie meine Mappe genommen und ist auf die Akademie und die haben gefunden, ich bin so begabt, habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und eigentlich habe ich mehr oder weniger das Leben meiner Mutter verwirklicht. Muss aber heute sagen, dass ich sehr glücklich bin drüber. Denn ich habe nie dieses Berufsziel Künstlerin gehabt, Malerin. Aber mein Lebensziel war, ich wollte etwas erleben. Ich war wahnsinnig lebenshungrig, sehr, sehr neugierig. Das Wichtigste ist, dass etwas spannend ist. Es muss auch mein Werk, wenn ich etwas arbeite, das muss mich faszinieren. Ich muss es gerne machen, es muss mir Freude machen. Und das habe ich verwirklichen können und dann habe ich noch dazu das Glück gehabt, dass ich in diesem Beruf, Job, Friederike Mayröcker kennengelernt habe, mit der ich Jahrzehnte befreundet war. Bodo Hell, Jahrzehnte befreundet, seit 1970. Er geht mir auch wahnsinnig ab. Rinald Deppe, alle diese Franzobel, Lotte Ingelsch und so weiter. Und das betrachte ich als ganz großes Glück, dass ich diese Chance hatte und habe durch die Kunst, dass ich immer wieder Menschen treffe. Und mein Werk zeigt das ja auch.
Wir treffen uns im Atelier am Gaußplatz 11. Das ist eine Adresse, die viele, viele Künstlerinnen und Künstler kennen. Und ich darf auch schon sehr, sehr viele Jahre lang immer wieder hier zu Gast sein. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, sehe ich andere Bilder. Es ist offensichtlich, dass sich Linde Waber mehrmals gehäutet hat, sehr oft gehäutet hat und keinem Stil treu geblieben ist?
Naja, Stil, das ist so eine eigenartige Sache. Ich kann mich erinnern, wie ich 2010 die Retrospektive im Leopold-Museum hatte, ist dann ein Kollege, den ich sehr geschätzt habe, der Skritschka, zu mir gekommen und hat gesagt, Linde, jetzt sehe ich erst den durchlaufenden Faden in deiner Kunst. Und der hat das damals gesehen. Und ich glaube, dass ich schon einen sehr durchlaufenden Faden oder eine Linie in der Kunst habe. Aber das ist vielleicht nicht den Menschen, die nicht wirklich mein Werk kennen, bewusst. Aber wenn jemand mein Werk gut kennt, dann sieht er das schon. Jetzt zum Beispiel bei diesen Arbeiten, die ich voriges Jahr im Sommer und jetzt erst fertig gemacht habe, ist sehr viel drinnen von zum Beispiel der Technik des Farboldschnittes, mit dem ich eigentlich meine Karriere begonnen habe. Der kommt jetzt immer wieder als Formensprache in die neuen Arbeiten hinein. Also es ist schon spannend, ja. Und außerdem muss ich sagen, für mich ist wirklich das Wichtigste, dass das, was ich gerade mache, mich total erfüllt. Also ich brauche immer eine Challenge, auch in meiner Arbeit. Und ich könnte das nicht so machen wie viele andere Künstler, dass ich ununterbrochen eine Sache wiederhole.
Sehe ich Farbholzschnitte von Linde Waber, denke ich an ihre Aufenthalte in Japan. War Japan der Ausgangsort für diese Kunstdarstellung?
Nein, ich hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit mit Farbholzschnitten, die vor Japan entstanden sind und bin aufgrund dieser Farbholzschnitte dann zu dem Stipendium in Japan gekommen. Also es gibt Farbholzschnitte vor Japan, die ganz, ganz anders ausschauen, die sehr räumlich, sehr malerisch sind. Und in Japan habe ich dann bei einem japanischen Holzschneider eine neue Technik gelernt. Das war damals die Kyoto-Schule. Und ja, und diese Technik habe ich wirklich perfekt gelernt. Und die habe ich dann nachher sehr intensiv umgesetzt. Und dann war meine erste Museumsausstellung 1974 im Museum für angewandte Kunst und die war eigentlich ein Riesenerfolg.
Auch eine Ausstellung in Japan?
Ich habe viele Ausstellungen in Japan gehabt. Ich habe eine Ausstellung in Japan schon gehabt in der Zeit meines Stipendiums 1970. Ich bin dann aber nach der Zeit meiner Kinder, also ich habe so ein ganz, ganz typisches Frauenleben. Mein Leben ist schon bestimmt durch mein Frausein, Muttersein. Und wie dann meine Kinder endlich wieder draußen waren, Gott sei Dank, ich meine, ich liebe meine Kinder sehr, da bin ich dann wieder nach Japan gefahren. Das war 2005. Man muss sich das vorstellen, 1970 in Japan, dann noch einmal 72 und dann erst wieder 2005. Und dann habe ich eine Galerie gehabt in Japan und habe dann einige Ausstellungen gehabt. Und ja, das war sehr schön. Das Schöne war vor allem, dass diese Freunde von 1970, bei denen konnte ich anschließen. Ich habe in japanischen Häusern gewohnt. Ich war mit Japanern ununterbrochen unterwegs und habe so viele Freunde gehabt. Also das ist rührend gewesen.
Das ist aber schon sehr interessant, weil Japaner eher als distanziert gelten, nicht gut einzuordnen sind für Europäer auf den ersten Blick. Hat es da auch Kontakt zum österreichischen Kulturforum in Japan gegeben.
Ja, natürlich. In der Botschaft habe ich bei einer Ausstellung dann gewohnt. Aber mit dem Kontakt mit Japanern kann ich nur sagen, dass ich das natürlich auch so gelernt habe. Aber gerade diese eine Familie, bei der ich gewohnt habe, das ist meine japanische Familie gewesen, die hat mich abgeholt am Bahnhof, ist mir um den Hals gefallen. Und ich habe dann in der Wohnung ihrer Mutter gewohnt. Das war sehr aufregend. Also Japan hat ja sehr verschiedene Dinge. Das war damals so ein WC, das immer losgegangen ist, wenn man also noch drauf gesessen ist. Und ich habe ja in der Wohnung lange gewohnt. Ich habe erst sehr dazu lernen müssen, dass ich zur rechten Zeit aufgestanden bin und dass das alles funktioniert hat. Also ich habe sehr lustige Erlebnisse gehabt. Und das andere war mein japanischer Holzschneiderlehrer. Den habe ich also doch von 1970 bis 2005 nicht gesehen gehabt und auch nicht mehr gewusst, wo er wohnt. Und dann hat ein Freund von mir, heißt Jonetta, das ist wie bei uns Müller. Also er hat sämtliche Müllers in Kyoto angerufen und hat ihnen immer meinen Namen gesagt. Und wie er dann einen erwischt hat, der, wie er meinen Namen sagt, aufgeheult hat. Da wusste er, hat den richtigen Tetsuo Yoneta. Und den habe ich dann getroffen in einem Museum. Und ich habe mir natürlich vorgenommen, nicht so impulsiv zu sein, wie ich ja bin. Und er steht da im Eck. Er überhaupt nicht verändert, ich aber schon diese Jahrzehnte gealtert. Und er sieht mich und fängt an zum Weinen und Jammern. Und dann bin ich hin. Wir haben uns umarmt und es war so schön. Also das ist schon auch Japan.
Haben Sie auch die Sprache gesprochen?
Ja, ich habe ein bisschen Japanisch gelernt. Man kann das nicht sprechen nennen. Aber ich konnte mich verständigen. Ich habe auch eine Ansprache dann in Tokio in der Botschaft, ja, die habe ich in Japanisch gehalten, das habe ich schon manchmal gemacht, aber da war ich gut vorbereitet und habe das also auswendig gelernt. Aber mein Japanisch war sicherlich genug, um im Land allein herumzufahren und Hotels zu finden und ich habe mich schon verständigen können.
War ein Kulturforum, die Botschaft, hilfreich, um Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen?
Naja, vielleicht. Ich meine, damals war noch der Obermeier, der war ein ganz engagierter Mann. Aber ich glaube, das kommt immer auf die Besetzung auch der Botschaft und des Kulturforums an.
Immer und überall tritt Helinde Waber in Interaktion mit anderen KünstlerInnen, sucht sich Anregungen in den Bereichen Literatur, Film und Musik. Friederike Mayröcker, Bodo Hell, Ronald Depe, Franz Zobel, Romana Schneckenburger, Jacqueline Scheiber, Gertraud Klemm und viele, viele mehr sind Linde Wabers Weggefährten. Schmerzlich vermisst sie Fritzi, die Schriftstellerin, die sie so gerne als Nobelpreisträgerin gesehen hätte, oder Bodo, den Dichter und Hirten auf der Alm, der schon so lange vermisst wird. Die beiden waren ein großes Glück in ihrem Leben. Die Lücke der Verstorbenen füllen nun junge Kreative, Influencerinnen und Autorinnen.
Für mich ist halt ganz, ganz wichtig ein intensives Leben. Und ich wollte immer schon alles machen. Und das ist natürlich dann immer sehr schwierig zu verwirklichen, weil alles kann man natürlich nicht sehr gut machen. Aber heuer mit meinem 85er, da geht's noch einmal rund und dann möchte ich schon, ja, also mich ein bisschen zurücklehnen und meine Freunde genießen, meine Kinder genießen, meine Enkelkinder, meinen Partner und natürlich arbeiten.
Etwa an einem neuen Zyklus, der sich bereits an den Wänden des Ateliers am Gaußplatz abzeichnet?
Das sind Arbeiten aus 2024 im Sommer und zwar habe ich Leintücher meiner Großmutter grundiert und ich habe von meiner Großmutter eine Mappe gefunden mit Schnitten, wo sie Nachthemdchen und Unterhemden, Männerkleider, Beinkleider und so weiter, die hat sie gezeichnet, die Schnitte, und dann hat sie so eine ganz, ganz feine ziselierte Schrift und diese Sachen sind aus dem Jahre 1894. Und diese Sachen wollte ich eigentlich aufheben. Und die sind jetzt auch auf diese grundiertes Leintuch drauf kollagiert. Und dann habe ich rundherum verschiedenste Nachthemden wieder aus meinem Familienbesitz genommen. Von meiner Großmutter, die 1880 geboren ist. Von meiner Mutter, die geboren ist 1910. Und das wird also dann zu einer Komposition verarbeitet. Und da sind auch Betten drinnen und eigentlich schaue ich dieses ganze Menschenleben an, also diese Frauen, die mir vorangegangen sind, also die Generationen meiner Mutter und meiner Großmutter, das interessiert mich sehr. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wer war diese Frau? Ich meine, ich habe sie sehr gut gekannt, aber ich habe leider nie nachgefragt. Ich weiß von ihr viel, aber auch nicht das, was mich heute interessieren würde. Und da hat sich jetzt ergeben, dass ich mir das so vorstelle, weil sie war eine sehr, sehr schöne Frau und hat also sehr, sehr viel Anwärter und viele Verehrer gehabt. Und war aber dann über 26, wie sie dann endlich diesen Großvater von mir geheiratet hat. Und das heißt, sie war zwischen 26 und 27, wie sie dann mehr oder weniger entjungfert wurde. Und ich habe mir dann immer gedacht, ich habe meine Mutter auch gefragt, sag mal, warum bist du eigentlich ein Einzelkind? Der Großvater hätte doch so gern Kinder gehabt und einen Buben und so. Hat sie gesagt, na, glaubst du, dass die Mama sich das noch einmal angetan hätte? Und dann habe ich mir gedacht, auch so wie ich meine Großmutter gekannt habe, die ja eine sehr stattliche Frau war. Also ich habe dann auch sehr viel über diese früheren Beziehungen nachgedacht. Ja, also ich habe wahnsinnig Freude am Arbeiten und ich freue mich auch schon jetzt wieder, dass ich endlich, wenn die Ausstellungen laufen, wieder ganz neu loslegen kann. Und das wird sicher vielleicht auch in diese Richtung weitergehen. Und kommt noch dazu, dass meine Großmutter sehr viel für meine Persönlichkeit beigetragen hat. Ich bin immer bei ihr versteckt im Zimmer gesessen. Wir waren also so eine Familie, Vater, Mutter, Bruder, ich. Und die Großmutter hat immer ihren eigenen Raum gehabt. Und da ist mein Vater nicht hineingegangen. Und mein Vater war sehr ein strenger Mann. Er war 50, wie ich auf die Welt gekommen bin. Also für mich als Vater eigentlich viel zu alt. Und ich bin dem immer ausgewichen und habe mich bei meiner Großmutter versteckt und habe dort gelesen, und zwar ihre Bücher, das waren Kurzmalerromane. Und diese Kurzmalerromane haben eigentlich mein Lebensbild geprägt. Also ich habe wirklich gedacht, so wird das sein. Ich werde irgendwie auf einmal eine große Liebe erleben und dann ist alles wunderbar. Naja, es war alles anders. Und ich habe erst durch meinen Aufenthalt 1970 in Japan dieses wahnsinnig bürgerliche Korsett, das ich eigentlich gehabt habe, also dass man jungfräulich in die Ehe geht und. Also das habe ich erst in Japan über den Haufen geworfen.
Es wurde der 85. Geburtstag mehrmals erwähnt. Ist das eine Lebensmarke?
Werden wir sehen, ich weiß es noch nicht. Das Alter ist eine ganz bestimmte Zeit, wo natürlich die Erfahrungen fehlen, weil die muss man ja selber machen und jeder altert auf eine andere Art und Weise. Insofern möchte ich nicht sehr gerne voraussagen, wie es nachher weitergeht. Also der 85 ist schon irgendwie ein Punkt und nachher habe ich mir also in Gedanken überlegt, dass ich wirklich nichts mehr plane und aufhöre und loslasse. Und wenn es geht, diese letzten Lebensjahre doch noch so intensiv wie möglich zu genießen. Und ich muss etwas sagen, was mir sehr, sehr viel Freude macht, ist, dass ich jetzt Freundschaften habe mit ganz jungen Menschen, die sind 30-jährig, auch mit ihnen ausstelle. Wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung, 4 Frauen und kein Todesfall in der kleinen Galerie. Und da war dabei die Julia Bugram, die Sarah Mank, die Jacqueline Scheiber, Gertraud Klemm hat die Eröffnung gemacht. Und das ist so schön, mit jungen Menschen zu kommunizieren. erstens einmal freue ich mich, wenn sie Erfolg haben und lebt damit ein bisschen. Und wenn man gleichaltrige Menschen trifft, dann ist immer nur Tod und Krankheit das Thema. Und mit Jungen, da lebt man noch einmal auf. Also ich genieße das sehr. Ich genieße auch sehr den Umgang mit meinen Enkeln. Und ja, ich bedanke mich für mein Leben.
Linde Waber, die vielgereiste, vielseitige Künstlerin bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein, inspiriert durch Austria Kultur International. Der nächste Gast in Kultur im Gespräch in Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten ist der Cellist Wolfgang Panhofer. Er konzertiert in ganz Europa, in den USA, Japan, China, Korea sowie dem Nahen und Mittleren Osten in großen Konzertsälen und in kleinen Kulturforen wie beispielsweise in New York. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.